But a mermaid has no tears, and therefore she suffers so much more.
You shouldn't have had to give up your voice to be heard.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme. Von und mit Anne Kessel
und Lisa van Drakel. Herzlich willkommen zurück, hoffentlich. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Film- und Fernseh- und Serienbranche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we don't like to shit where we eat.
Right.
Right. Willkommen zurück zu einem wie immer nicht spoilerfreien Podcast.
Richtig.
Einer nicht spoilerfreien Podcast-Folge, um genau zu sein. Und heute haben wir einen Film dabei.
Ja.
Richtig, Anne?
Absolut richtig.
Ja, total. Ja, das stimmt. Korrekt, korrekt. Sonst haben wir beide gestern das Falsche geguckt.
Ich wollte gerade sagen, wir haben uns richtig vorbereitet. Wir haben beide zumindest einen Film geguckt. Das ist schon mal gut.
Ja, zumindest genau. Hoffentlich war auch derselbe. Ich habe The Little Mermaid, Ariel, die Verfilmung von 2023
das
geguckt.
Mich jetzt.
Welchen hast du?
Den habe ich auch geguckt.
Okay.
Das wäre es ja jetzt gewesen.
Das wäre es jetzt gewesen. Telepathisch. Gestern Abend denselben Film ausgewählt. Wow. Ja.
Also wenn ich es wem zutrauen würde, dann uns beiden, Liebelein.
Ja, stimmt, ich auch tatsächlich.
Just saying.
Mhm. Ja.
Ja. Oh, soll ich jetzt mal, ich frage jetzt mal. Umgekehrt, aber jetzt frage ich mal. Lisa, wie hat dir denn der Film gefallen?
Oh, ich mag das, glaube ich, nicht, wenn ich zuerst gefragt werde. Ich möchte da noch mal drüber, reden wir nach der Aufnahme noch mal drüber.
Ah ja, okay.
Ja.
Oh, so gut.
Ja. War ein bisschen viel Second Screen bei mir, muss ich schon sagen. Mm. Ich weiß nicht so genau, warum. Vielleicht finden wir das raus. Ich war nicht so richtig, es hat mich nicht so richtig gehuckt. Dabei glaube ich, also sprechen wir bitte drüber, aber ich habe jetzt nicht so wirklich massive Drehbuchschnitzer. Also daran jetzt lag es jetzt, glaube ich, nicht. Also mein Drehbuchautorinnenherz hat da jetzt nicht geblutet. Ich war nicht so richtig, man hat mich nicht so richtig abgeholt. Man hat mich nicht so richtig begeistert. Mhm. Ich habe auch so ein, zwei Theorien, warum. Ich bin so ein bisschen underwhelmed. Wollte es aber gar nicht sein. Okay. Wie ist denn bei dir?
Okay, ja, also bei mir ist es etwas ambivalenter. Aber, und es tut mir leid, da müssen wir jetzt wieder drauf zu sprechen kommen. Aus gutem Grund, es geht auch, ja, Liebelein, um dein Alter. Ach. Weil... Also, wir reden ja heute von der Realverfilmung.
Aha.
Und wie viele von euch hoffentlich wissen, gab es ja einen Zeichentrickfilm. Das kann man auch sagen, Zeichentrickfilm. Heutzutage heißt das ja Animationsfilm. 1989 waren das noch Zeichentrickfilme.
Ja.
So, und ich weiß, dass du 1989 schon geboren warst, aber ich behaupte mal, es ist eine steile These von mir, dass du nicht 1989 diesen Zeichentrickfilm geguckt hast. Ist es richtig?
Das ist richtig. Ich konnte ja noch nicht laufen. Also da war ich dann noch nicht im Kino.
Ja, aber vielleicht ja gucken. Ach so.
Ja, nee, den habe ich tatsächlich nicht im Kino gesehen. Hast du ihn im Kino gesehen?
Ja.
Als klein Anne?
Ja.
Oh, du hast ihn wirklich als klein... Oh ja. Gott, möchtest du den Leuten sagen, wie alt du warst oder lieber nicht?
Nee, das geht dir gar nichts an. Aber ich habe den als klein Anne im Kino gesehen. Und das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis für mich.
Oh.
Und hinterher, jetzt schnall dich fest, hinterher hatte ich den auf VHS-Kassette und habe den auch dann zu Hause sehr oft geguckt und ich habe zu dem Zeichentrickfilm Ariel eine ganz innige emotionale Beziehung und die wird auch nichts und niemand zerrütten können. So, nichtsdestotrotz dachte ich mir, hey, sei open-minded, du gehst jetzt an diese Realverfilmung open-minded ran, unvoreingenommen. Aber man kann sich ja nicht frei machen. Man hat ja schon ein bisschen so, ich sag mal, den Shitstorm, den es gab, mitbekommen. Und durchaus ja auch, es gibt ja durchaus schlechte Kritiken. Also ich möchte von Verrissen sprechen.
Ja.
Ich habe den jetzt im Heimkino geguckt bei einem Streamer. Ich glaube, das kann man sagen. Ariel gehört natürlich zum Disney-Konzern. Das heißt, ich habe ihn auf Disney Plus gestreamt.
Ja.
Und jetzt muss ich sagen, ich war eher positiv überrascht, weil ich wirklich gar nichts erwartet hatte. Also ich war vom Allerschlimmsten ausgegangen. Und so schlimm, wie die Internet-Trolle, da kommen wir bitte gleich auch noch mal drauf zu sprechen, wie die Internet-Trolle diesen Film bewertet haben, so schlimm fand ich ihn nicht. Und über diese rassistische Diskussion, was die Besetzung der Hauptrolle angeht,
ja.
Ich glaube, da gibt es zumindest in unserem Podcast hier zwischen uns beiden, gibt es da keine zwei Meinungen.
Absolut, ja.
Dass das rassistische Scheiße war, excuse my French. Also wer hat denn jemals behauptet, dass eine Mermaid, ein Fabelwesen, ein fiktionales yes. Geschöpf yes. weiße Hautfarbe zu haben hat? Wer hat das denn behauptet? Was ist das denn
ja.
für ein Bullshit? Es tut mir leid, ich reg mich auf, ich krieg sofort Puls.
Bitte mach mal. Da muss ich nicht. Mach
weil
mal.
Mich sowas richtig ärgert, weil das so eine ganz dumme, rassistische Scheißdiskussion ist. So, damit haben wir das Thema hier auch abgehakt. Wir sind beide der Meinung, dass Hautfarbe bei einer Meerjungfrau ja wohl, also
ja, es ist.
Oh, ich breche jetzt hier ab, sonst rede ich mich in Rage. Ich denke, mein Punkt ist rübergekommen.
Yes.
So. Und so schlimm fand ich den Film jetzt nicht. Aber ich habe tatsächlich ein oder zwei Kröten für unsere geliebte Krötenliste. Also ich sage jetzt nicht, dieser Film ist sensationell rundum 1+ mit Sternchen gelungen. So ist es nicht. Mhm. Ich fand ihn aber auch nicht so katastrophal grottoid, wie ich ihn ängstlich ein bisschen erwartet hatte.
Nee.
Aber nichtsdestotrotz, mein Herz gehört natürlich für immer der Zeichentrick-Verfilmung, dem Zeichentrick-Film von 1989.
Oh, wunderschöne Antwort. Mhm. Ich glaube, ich habe den Zeichentrick-Film nie gesehen. Ich glaube nicht.
Oh, wow.
Ich glaube, ich habe immer nur, es gab ja dann eine Serie. Ich glaube, es gab eine Serie im Free TV. Und aus irgendeinem Grund.
Die ist an mir vorbeigegangen.
Habe ich die aber auch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, warum, aber Ariel war nie in meinem Disney-Kosmos. Und ich war sonst sehr im Disney-Kosmos. Aber so ein paar Klassiker sind bei mir nicht angekommen. Der auch nicht. Das heißt, ich war also völlig unbelastet. Aber ist ja auch gut spannend, weil wir dann unterschiedlich
ja.
Mit einer unterschiedlichen Linse und einer anderen Erwartungshaltung und mit anderen Ängsten und Wünschen rangegangen sind an den Film. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Hast du denn direkt was du sofort los, wo du sofort einsteigen möchtest mit? Mit einer Kröte oder erstmal was anderem?
Also, was mir total gut gefällt, das ist sicherlich Geschmackssache. Das hat per se nichts mit unserem Department Drehbuch zu tun. Ich mag, dass dieser Film divers ist.
Ja.
Mhm. Das mag ich sehr.
Ja.
Da habe ich mal ein Plus hintergemacht bei meinen Aufzeichnungen. Dann, also, was heißt eine Kröte? Aber ich sage einfach mal, ich empfinde die Realverfilmung als zu lang.
Mhm.
So, der Zeichentrickfilm von 1989 war, glaube ich, 90 Minuten roundabout. Ich finde, das ist eine gute Länge.
Ja.
Ich finde die Realverfilmung zu lang, vor allem, weil da sind ja auch nicht maßgebliche Plot-Elemente hinzugefügt worden, die zusätzliche Länge irgendwie rechtfertigen würden.
Ja.
Also es gibt einige Szenen, die hinzugefügt wurden. Es gibt auch eine recht präsente Szene aus dem Zeichentrickfilm, die entfernt wurde.
Oh, wirklich? Welche?
Die Küchenhorrorszene. Die Küchenhorrorszene. Es gab im Zeichentrickfilm, oder was heißt gab? Gibt. Es gibt im Zeichentrickfilm, gibt es eine Szene, wo die Krabbe Sebastian an Land bei den Menschen in dem Schloss ist und in die Küche kommt. Und der Koch hat auch, das ist ein super Song, wie ich finde. Und das ist natürlich, wie der den toten Fischen die Gräten rausreißt und diese toten Fische filetiert mit einem scharfen Messer und die dann im hohen Bogen in kochendes Wasser schmeißt. Das ist natürlich aus Sicht eines Meeresbewohners, nämlich der Krabbe Sebastian, ist das natürlich absoluter Horror.
Ja.
Das ist ja eine emotionale Nahtoderfahrung.
Ja.
Also ist meine These, dass man sich vielleicht gesagt hat, in der Realverfilmung ist das vielleicht zu krass. So.
Ist, ja, vielleicht ist es ein bisschen zu krass für die. Ja, Also sonst hatte man noch die Distanz über Zeichentrick, wobei das ja nicht funktioniert bei Kindern.
Richtig.
Meine großen ersten Film-Traumata kommen von Disney-Filmen, weil es zu brutal ist oder jemand stirbt. Also.
Ja.
Ah, okay.
Also diese Küchen-Horror-Szene aus dem Zeichentrickfilm hat es aus Gründen nicht in die Realverfilmung geschafft.
Okay.
Es gibt aber auch zum Beispiel eine neu hinzugefügte Szene. Das ist, wenn Ariel an Land ist bei Erik.
Mhm.
Und die machen diese Kutschfahrt.
Ja.
Und dann gibt es ja so eine Tanzszene, Gesang- und Tanzszene auf diesem, was ist das, so ein Marktplatz in so einem Dörfchen.
Ja.
Das gibt es im Zeichentrickfilm auch nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht.
Also geht das dann im Zeichentrickfilm schneller, dass er sich in sie verliebt?
Also ich muss jetzt dazu sagen, den Zeichentrickfilm Ariel, also ich habe mich ja gerade als großer Fan geoutet, bin ich auch nach wie vor, aber ich gestehe, dass ich den
hast du ihn das letzte Mal gesehen?
Habe ich in diesem Jahrtausend noch nicht geschaut. So. Also ich kann jetzt auf kritische Nachfragen, kann ich nur bedingt klug antworten.
Wow, das hast du dir jetzt aber auch selber gerade schlimmer gemacht, ja, als es ist, weil du gesagt hast, Jahrtausend.
Ja, es ist so. In diesem Jahrtausend habe ich Ariel, den Zeichentrickfilm, noch nicht geguckt.
Na, ist klar.
Mal gucken, ob ich die VHS noch irgendwo finde. Naja.
Mhm. Also ich hatte jetzt kein Problem mit der Szene. Also es ist ja wirklich jetzt so, ne? Ich hatte wenig Ahnung von der Handlung. Also ich habe das Märchen gelesen.
Mhm.
Ich weiß auch nicht, ob in diesem Jahrtausend.
Mhm.
Und ob wie nah das jetzt dran ist an der Zeichentrickverfilmung, weiß ich auch nicht. Nur ich fand die Markt, das Getanze auf dem Markt so schon sehr gut, weil ich hatte Angst, dass er sich jetzt zu schnell in eine Frau verliebt, die noch nicht mal sprechen kann.
Mhm.
Also nur noch weniger in eine Hülle, noch weniger in eine Persönlichkeit.
Mhm. Mhm. Mhm.
Da habe ich gemerkt, welche Prägungen und Ängste und Sehgewohnheiten es gibt. Und dann lieber eine etwas längere Szene, in der man ihren Spirit und ihre Art und ihre Neugierde und ihre Lebensfreude wirklich zu spüren bekommt, weil sie diesen ganzen Markt ja sozusagen inhaliert vor Begeisterung. Das heißt, ich fand es gut, weil für mich war das genügend Zeit, dass er sich in sie als Mensch und Person verliebt und nicht nur in ihre schöne Hülle.
Okay, fair enough.
Die dann auch noch nicht mal spricht. Also ich fand das ganz gut, dass sie sich da lieber einen Moment länger für genommen haben. Ich hatte eine Länge, bevor sie an Land kommt. Weil ich finde den Film auch einen Ticken zu lang, aber ich finde, die braucht ewig, bis sie mal an Land kommt.
Bis sie Beine hat. Ich habe extra geguckt.
Ja, bis sie Beine hat.
Eine Stunde.
Ja.
Eine Stunde ist rum. Und dann erst hat sie
super
Beine. Das dauert wirklich recht lang, das stimmt.
Ja, super, danke, dass sonst hätte ich das jetzt sagen müssen. Das ist eine Stunde,
Entschuldigung.
Wie immer. Nein, alles super, ich finde das sehr gut. Wir ändern die Rollen in Staffel 2 ein bisschen. Finde ich gut. Ich hatte den Moment auch kurz davor, ich glaube, das sind so 10, 15 Minuten davor, wo sie wieder von ihrem Vater angegangen wird, dass sie wieder an der Oberfläche war. Und ich kann ja noch nicht mal mehr genau sagen, was sie jetzt genau in dem Moment dann nur ein bisschen anders wieder getan hat in ihrer Obsession, wie er es ausdrückt, für die Menschen. Und dann zerstört er ihre Höhle und es ist alles so, ich denke so, ja, wir haben es ja jetzt verstanden, jetzt, das geht schneller, da kann man schneller hinkommen. Also auch im Sinne, dass ich glaube, dass ihr Vater auch schneller hätte begreifen können, es hätte nicht nochmal eine Umdrehung gebraucht, nochmal einen Push, dass er nochmal so dagegen ist, um sie in die Arme von Ursula zu treiben, weil sie ist ja eigentlich am Anfang schon hyper-obsessed. Es ist ja nicht so, dass die Obsession sich nochmal steigert, sondern die ist ja sowieso schon am Limit und die bleibt auch eigentlich gleichermaßen. Das heißt, für mich waren sie jetzt nicht erst kurz vor einer Stunde wirklich anfällig für Ursula, sondern spätestens nachdem sie ihn gerettet hat und verliebt, wäre ich eigentlich so gewesen, okay, das kann jetzt, also da passiert nicht mehr viel für mich in ihrer Entwicklung, was dazu führt, dass sie dann erst ihr Opfer wird. So ging es mir damit an der Stelle.
Mhm.
Dann lieber eine Runde mehr auf dem Markt als noch.
Oh nee, nicht noch eine Runde auf dem Markt. Aber deine Argumentation konnte ich wie immer nachvollziehen.
Ja.
Doch, die war klug.
Super, danke. Sehr gut, da sind wir da einer Meinung. Die Kröte ist die Länge, ja. Hast du noch eine andere Stelle, wo du es reduzieren würdest? Also jetzt haben wir ja schon mal zwei.
Also im Vergleich zum Zeichentrickfilm von 1989 hat es in der Realverfilmung Anpassungen bei den Songtexten gegeben. Ich kann jetzt das nur für die deutschen Texte verifizieren, weil ich natürlich 1989 Ariel auf Deutsch gesehen und mitgesungen habe. Und da, also diese Songtexte von Ariel sind so auf meiner Festplatte verankert, die habe ich so, die sind so in meiner DNA drin, dass ich schon mich einer gewissen Enttäuschung, ich konnte mich von einer gewissen Enttäuschung nicht freimachen, dass es da, also die Melodien sind ja identisch, aber es sind halt andere Texte. Das fand ich schade.
Ja.
Na gut, ist jetzt ein persönliches Einzelschicksal meinerseits. Aber es gibt ja auch drei neue Songs ja. für diese Realverfilmung, weil man muss ja irgendwie auf die zusätzlichen Minuten, auf die Länge kommen. Mhm. Es gibt drei neue Songs und einer davon, und ich bin mit dieser Meinung nicht allein, ich habe das Internet dazu befragt, einer davon ist so grottoid, dass, hast du eine Ahnung?
Ich ahne, was jetzt kommt, ja. Ja.
Es ist der Rap von Scuttle.
Ja, ja.
Oh, ist der schlimm.
Was ist das? Was passiert? Das ist, oh, das ist richtig cringe.
Why?
Also es ist, ich hatte kein anderes Wort dafür als, also wirklich, ich saß auch so zusammen, mein Körper hat diesen Song abgelehnt. Es war wirklich unangenehm. Also gar nicht im Sinne von jetzt schlecht gerappt, sondern im Sinne von passt nicht. Also es passt alles gar nicht in diese Welt.
Es war
das war's für mich.
Grauenvoll. Wirklich einfach nur grauenvoll.
Ja, also auch auf Englisch. Ich habe den Film auf Englisch gesehen, auch auf Englisch. Selber Effekt.
Ja, Und hier noch ein kleines nerdiges Bonbon, heißt
ja,
das
bitte,
so?
Bitte.
Kann man das so sagen?
Sicher.
Ja? Ich möchte kurz hier noch etwas ergänzen. Und zwar aus dem Zeichentrickfilm kennen wir die Figur Scuttle auch. Da war es aber noch eine Möwe. Und jetzt hast du
ist
erkannt,
keine, ne?
Nein, es ist keine Möwe, aber hast du erkannt, was das für ein Wasservogel sein sollte?
Ich war die ganze googeln. Zeit abgelenkt davon zu gucken, was bist du denn, eine Möwe, bist du nicht.
Und du hast halt auch nicht rausbekommen, was es ist.
Nee, das habe ich Second Screen-mäßig wohl nicht gemacht. Schuldig. Das hat mich jetzt nicht so gecatcht, dass ich rausfinden wollte, was für ein Federviech das war.
Voll okay. Es ist ein Basstölpel.
Ah.
Und warum hat man sich jetzt bei der Realverfilmung gegen die Möwe und für den Basstölpel entschieden? Mhm. Das hat inhaltliche Gründe. Und zwar, also die Möwe ist ein Vogel, oh Gott, ich hab das jetzt nicht verifiziert, aber ich würde mal sagen, der ist mehr oberhalb der Wasseroberfläche. Ja. Möwen können darauf schwimmen, das habe ich schon mit eigenen Augen gesehen. Mhm. Aber dieser Basstölpel, gerade zu Beginn der Realverfilmung, ist der ja richtig down under. Also der ist ja richtig unter Wasser und richtig lang und kann da ja auch sprechen.
Ja.
Und Ariel irgendwie die tollsten Sachen erzählen. Und ich meine mich zu erinnern, dass in der Zeichentrickverfilmung, um mit der Möwe sprechen zu können, musste sie immer an die Wasseroberfläche, weil sie ja mit der Möwe quasi immer oberhalb der Wasserlinie gesprochen hat. Und das ist ihr ja hier in der Realverfilmung, ist ihr das ja strengstens verboten. Sie macht es zwar trotzdem heimlich, aber offensichtlich war es eine kreative Entscheidung zu sagen, naja, der Basstölpel, der irgendwie Dinge aus der Menschenwelt erzählt, der kommt zu ihr runter. Und dafür braucht man logischerweise einen Vogel, der tauchen kann und unter Wasser atmen kann und reden.
Also Moment, das heißt, in der Zeichentrickverfilmung ist es ihr nicht verboten, an die Wasseroberfläche zu gehen. Da ist es ihr dann was verboten, mit den Menschen zu interagieren, oder?
Soweit ich mich erinnere.
Mhm. Weil das ist schon eine ordentliche Änderung. Und das ist im Übrigen auch der Teil, in dem es dann zu lang dauert, ne? Also das ist dann das Neue, ja. Also sie muss ja faktisch dann an der Oberfläche sein in der Zeichentrickverfilmung, wenn es eine Möwe ist. Weil ich habe nicht viel, natürlich habe ich Ariel irgendwo am Rande mal mitbekommen und dachte nämlich auch so, also in meiner Erinnerung war das nicht ein Federviech, das auch unter Wasser tauchen konnte. Also ich war auch irritiert. Ich habe nämlich gedacht, auch an Möwe gedacht und war irritiert. Außerdem, wo spielt der Zeichentrickfilm? Spielt der auch in der Karibik?
Gute Frage. Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, weil ich erinnere mich nicht mehr aktiv daran und ich habe es auch nicht gegoogelt, aber ich bin sehr sicher vom Gefühl auch her, dass dieses karibische Setting neu ist.
Ja. Hm.
Und es ist definitiv neu, dass, und das finde ich gut, nehme ich direkt vorweg, finde ich gut, weil divers erzählt. Es ist auch neu, dass Erik ja im Grunde ein Adoptivsohn
ja.
der Königin von dieser karibischen Insel ist.
Ja.
Das gab es im Zeichentrickfilm auch nicht.
Mhm.
Da gab es auch keine schwarzen Meerjungfrauen. Und auch das sage ich direkt dazu, in der Realverfilmung, ich finde es gut. Es ist divers, es macht Sinn.
Ja, ist doch super. Ich glaube, dass Hans Christian Andersen ist ja Däne.
Richtig.
Gewesen. Mhm. Und da macht eine Möwe mehr Sinn.
Als ein Bastölpel.
Als ein Bastölpel und ein karibisches Setting. Ich bin auch der Meinung, dass zumindest die Geschichte nicht dort gespielt hat.
Meinst du, Ariel lebt eigentlich in der Nordsee?
Ja, in meinem, also so habe ich damals die Geschichte gelesen.
Ach, fantastisch.
Krabben.
Möwen.
Möwe. Hans-Christian Andersen ist Däne.
Oder Ostsee, ne? Je nachdem. Ostsee oder Nordsee?
Ja, da bin ich jetzt nicht so. Also auf jeden Fall mehr unsere Gefilde. Also das Gefühl von, ich könnte in Urlaub fahren mit dem an eine deutsche Küste und da ist Ariel in der Gegend. Das war eigentlich bei mir immer verankert. Aber also ich finde das Setting auch gut, das Neue. Nur habe ich das klar als neu
ja.
eingeordnet.
Die wollten halt ein bisschen Palmen, ne? Palmen und so blaues Wasser.
Ja, das macht ja auch alles Spaß.
Ja.
Ich habe jetzt mal auch eine andere Frage.
Bitte.
Weil wir gerade über ihn gesprochen haben. Wie fandest du die schauspielerische Leistung von Prinz Eric? Oder Prinz Erik?
Ja, das ist jetzt aber Geschmackssache, das sage ich direkt dazu. Es gibt Frauen, die fahren da total drauf ab. Spoiler, ich gehöre nicht dazu. Es gibt so Männer, die haben die Augenlider so immer irgendwie auf 7:30. Ja, das ist so der sogenannte Schlafzimmerblick. Der macht mich kirre. Der macht mich kirre, wirklich. Also ich kann damit wenig bis gar nichts anfangen. Ich bin da für die Beurteilung vielleicht aber auch wirklich nicht maßgebend. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem männlichen Schlafzimmerblick geht. Also um deine Frage kurz zu beantworten, schauspielerische Leistung von Prinz Erik, nicht so top in meinen Augen.
Mhm. Ja, der Schlafzimmerblick war bei mir da völlig zweitrangig. Also den habe ich jetzt weder auf der Haben- noch auf der Nicht-Haben-Seite verbucht, sondern das ist jetzt kein Fachausdruck, aber der war so ein bisschen schwach auf der Brust.
Mhm.
Singend, Performance, also das war nicht so das Gefühl von, wow, was für eine Präsenz. Ne? So auch im Gegensatz zu Ariel mit Force und so. Und der war ein bisschen zurückgenommen. Also das ist leider, also das ist gar nicht unser Department, aber ich hatte schon das Gefühl von, wenn man den noch mal anders besetzt hätte. Und ich musste die ganze Zeit an, weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, Wicked?
Nein.
Den Film?
Muss ich den noch sehen? Müssen wir darüber, wollen wir darüber sprechen?
Das können wir machen. Da gibt's auch viel zu besprechen. da gibt's ja auch einen Prinzen, gespielt von, ich hoffe, jetzt habe ich den Namen richtig, Jonathan Bailey. Moment.
Kurze, schnelle Internetrecherche.
Kurze, schnelle Internetrecherche, ja, korrekt. Jonathan Bailey spielt auch bei Bridgerton mit. Und das ist ein Prince Charming, also der zieht dir die Schuhe aus.
Okay.
Also der ist eine, das ist eine Charming Force.
Oh.
Ja, so.
Wow.
Und da das auch jetzt in meinem Kopf der letzte Prince Charming in einer ähnlichen, in einer Welt, in der es Prinzen und Prinzessinnen und all diese Elemente gibt, der letzte war, hatte hier eher leider ganz schlechte Karten. Also das, und das meine ich im Sinne von kraftvoll und Präsenz. Ich habe mich dann auch gefragt, hatte man ihm nicht genug geschrieben? Aber ich finde eigentlich per se mit, da war alles da, mit der Sehnsucht, ich bin auch selber durch ein Schiffsunglück, das hat meine Biografie geprägt. Ich komme sozusagen von der See. Die See hat mich einmal verschont und jetzt bin ich zum Thronfolger geworden? Was für ein Leben? Das ist ja alles prägend. Deine Begeisterung für die Welt. Da ist viel da. Und irgendwie bleibt er trotzdem so blass. Mhm. Also ich muss sagen, dass ich da das ihn für eine schlechte Casting-Entscheidung halte. Und wirklich fatal. Also zumal, und ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus, Haley Bailey, das weiß ich gerade nicht genau.
Ich weiß es auch nicht. Man möge es uns nachsehen.
Okay. Ja, eine absolute, kraftvolle, unglaublich starke Stimme hat. Also da hätte man auch dafür sorgen müssen, dass er in seinem Lied gleich auf ist. Und das ist leider auch gar nicht der Fall. Also da habe ich schon, da würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, auch wenn es nicht mein Department ist, und sagen, schlecht gecastet.
Funktioniert für dich die berühmte Chemie zwischen den beiden Protagonisten, also zwischen dem Liebespaar, funktionieren die für dich?
Nein, da passiert gar nichts.
Ja.
Und ich nehme an, es geht dir ähnlich. So wie du die Frage gestellt hast, um das ihr nicht sehen könnt, alles völlig desillusionierter Blick gerade über
mein Schlafzimmerblick.
Über Video-Call, ja. Ja, und das meine ich alles mit, deswegen war ich auch so underwhelmed. Das war so ein bisschen. Aber um es mal auf der positiven Seite zu sagen, wer halt super, aber nicht stark fand und sehr kraftvoll war, war Melissa McCarthy,
ja,
als Ursula. Das ist ja mal, da ist der ganze, also wahnsinnig da. Mir war auch nicht klar, dass sie so singen kann. Also ich war wirklich, da war ich abgeholt. Das ist eine Antagonistin. Da ist richtig, richtig Power hinter und Mimik.
Ja.
Und ja.
Die fand ich auch richtig gut.
Ne? Richtig gut, ja. Aber auch da Chemistry-Frage zurück. Wie fandest du die Chemistry zwischen ihr und Triton?
Ja, also ich hoffe auch hier richtig auszusprechen. Du kannst mir helfen, Liebelein, weil du bist des Spanischen mächtig. Javier Bardem.
Super, super.
Vielen Dank. Also das ist ja ein toller Schauspieler. Also ich finde den ganz großartig. Aber du hast mich nicht nach seiner schauspielerischen Leistung per se gefragt, sondern wie die miteinander funktionieren, weil sie spielen ja Geschwister.
Ja.
Ist ja irgendwie der große Bruder. Also war für mich okay. Also das ist irgendwie, es geht um Meerjungfrauen, es geht um Fabelwesen unter Wasser. Das ist alles, ich bin da schon auch gewillt, ein bisschen was zu kaufen, weißt du? Und auch,
ja,
also,
ja.
Weißt du, was ich meine? Also,
ja,
das ist
okay.
Da das sollen Geschwister Spielraum sein, mhm, ne? Eigentlich nie im Leben. Aber hey, es ist ein Märchen.
Ja.
Na klar, seid ihr Geschwister. Also, ich war gewillt, das irgendwie zu kaufen. Du nicht?
Doch, aber auch da hatte ich das Gefühl, sie haben ja auch nicht viele Momente miteinander. Das hat jetzt auch nicht so besonders gezündet.
Hm.
Also, wer mir am besten gefallen hat, ist, oh Gott, Scuttle?
Der Bastölpel, dein Ernst?
Also zumindest mit der englischen Stimme von Awkwafina.
Okay.
Also Awkwafina hat da richtig, richtig ordentlich performt. Das war super Timing, das war richtig lustig. Also Awkwafina hat
okay
da.
Okay.
Ich weiß nicht, wer ihn im Deutschen spricht.
Weiß ich auch nicht.
Aber Awkwafina hat, sie und Sebastian, die waren, das hat Spaß gemacht. Da ist richtig was passiert.
Okay.
Fand ich. Also richtig ist jetzt aber. Die hätte ich gerne öfter zu zweit gesehen, ja.
Okay.
Also ich nehme an, in der deutschen Synchron auch nicht.
Also
für dich.
Wenn du mich jetzt fragen würdest, welcher Charakter hat dich am meisten irgendwie gecatcht,
mhm,
dann wäre es schon.
Anne, welcher Charakter hat dich denn am meisten gecatcht?
Ja. Das ist dann schon sowohl von der fiktiven Figur als auch von der schauspielerischen Interpretation ist es dann in diesem Film, in der Realverfilmung, dann doch tatsächlich Ariel.
Mhm.
So, und darum nochmal, ich versuche mich kürzer zu fassen, aber diese völlig sinnfreie Diskussion, diese rassistische Diskussion, ob das die richtige Besetzung war für Ariel, ja, meine Meinung ist ja.
Ja, das ist super Ariel.
Ganz genau.
Ende der Diskussion.
Richtig. Punkt. Im Internet habe ich gelesen, es gab wohl auch Kritik, was die Unterwasserwelt angeht, was die angeblich so traurigen Special Effects angeht. Ich hab's ja im Heimkino geguckt. Also ich habe keine Leinwand, aber ich habe einen recht großen Fernseher. Und ich muss sagen, für mich hat das funktioniert. Also ich habe da irgendwie keine Pixel gesehen oder irgendwas, was mich rausgehauen hat. Aber ich habe gerade an deinem Gesicht, an deiner Mimik erkannt, dass du damit auch nicht ganz so happy warst.
Nee, ich war auch gar nicht happy.
Echt nicht?
Das hatte gar nichts mit Pixeln zu tun, sondern mit stockenden Bewegungen. Ich fand, die sahen nur künstlich aus, die Meerjungfrauen und König Triton, King Triton unter Wasser. Also ich habe mich richtig schwer damit getan.
Oh, okay.
Es sah, also eigentlich, ja, ich habe wirklich auch, am Anfang war ich nur irritiert davon, wie, also es sah aus, als würde ich einen Film gucken, der vor 10 Jahren in die Kinos gekommen ist.
Ernsthaft? Das Empfinden hattest du?
Ja, das Empfinden hatte ich, ja.
Oh,
und
krass,
das dann, was dann also auch? Ja, du hattest es nicht, okay.
Nee, ich hatte es nicht.
Ja, vielleicht ist
es. Was sagt das jetzt über mich und meine Sehgewohnheiten?
Nee, es kann ja auch sein, dass das nicht auf allen Fernsehern gleichermaßen gut ausgespielt wird. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß
nicht. Spricht das jetzt für oder gegen meinen Fernseher?
Ich nehme mal an, ja, weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Das weiß ich leider jetzt nicht. Aber ich war auf jeden Fall auch höchst irritiert. Und hat auch nicht das Gefühl, die sehen jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen verschwommen aus, weil wir sind ja unter Wasser. Und dann bricht sich das ja alles ein bisschen anders. Nee, ich hatte das Gefühl von, das ist eine schlechte Animation. Aber auch so punktuell. Also am Anfang waren Szenen, die fand ich blöd. Ursula fand ich dann wiederum gut animiert. Es gab ganz viele Close-ups von Ariel unter Wasser, die waren super. Aber sehr viel bei diesem Coral Moon, als sich alle am Anfang getroffen haben. Die Schwestern, die Meerjungfrauen-Schwestern und halt der König. Da war ich völlig irritiert. Und dann muss ich sagen, also ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber dann zusammengeschnitten mit realen Bildern von Javier Bardem, der eben dann so mit dem Kopf aus dem Wasser guckt. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Da habe ich das Gefühl gehabt, so, okay, jetzt muss ich lachen. Das sieht ja richtig, das sieht ja nur lächerlich aus gerade. Das kann ich jetzt, also das ist ja offensichtlich, dass sie den Javier da so ins Wasser gesteckt haben mit seiner Perücke und das wirkt dann leider gar nicht mehr so mighty und so krass und groß und stark wie unter Wasser. Also ich fand nicht, weiß ich, also für mich gingen diese realen Bilder im Wasser mit den so animierten Bildern nicht zusammen.
Mhm. Ja.
Es ist aber auch mein erster Live-Animationsfilm. Mhm. Ist jetzt mein erster, ich habe die anderen noch nicht gesehen und war auch da underwhelmed. Also saß davor und dachte, hoi.
Ach du meine Güte.
Weiß ich jetzt nicht.
Okay. Ja.
Wie war es bei dir? Du hast gerade auch gezuckt bei dem Bild, das ich konkret beschrieben habe.
Ich hatte
bei der Szene.
Es direkt wieder vor meinem geistigen Auge. Ich weiß exakt, was du meinst. Und ich meine, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich habe dann auch irgendwie noch aufgrund unseres beruflichen Backgrounds habe ich dann auch irgendwie sofort das weitere Bild drumherum. Also natürlich sieht man Javier Bardem in einem Wassertank in irgendeinem Studio, wahrscheinlich in den Pinewood Studios in Großbritannien da hocken. Und das ist einfach so, da ist so wenig Magic, wenn man an einem richtigen Filmset
so,
steht.
Es, genau.
Und auch in diesem, also man sieht, also ich sehe das dann da auch irgendwie durch. Aber so, ich muss es jetzt sagen, ich habe in diesem Podcast, ich lege meine Seele offen, ich habe hier keine Geheimnisse. Ich sage, was ich denke und fühle. Und das ist ja die Schlussszene. Also das ist ja quasi, wenn der Vater irgendwie seiner Tochter die Beine schenkt und sie dann verabschiedet und das seine Tochter ein eigenes Leben leben darf und eigene Entscheidungen treffen darf. Und das ist ja auch eine Verabschiedungsszene, wo der Vater sich von seiner Tochter verabschiedet. Und da war es wieder so weit. Da war es wieder so weit.
Da kamen die Tränen.
Nach hinten raus hat es mich gerissen. Und völlig egal, wie albern Javier Bardem da im Wassertank aussieht, die Emotionen trifft mich halt mitten ins Herz. Also da habe ich ein bisschen geweint. Was soll ich dich anlügen? Was soll ich euch anlügen?
Nee, bitte gar nicht. Ich verstehe das. Ich habe noch ein bisschen länger gebraucht. Ich habe dann Gewinnen als die ganze Unterwasserwelt, als
du hast
alle
geweint.
Als sie alle aus dem Wasser kamen und ihr quasi sie auf die Reise geschickt haben. Da war ich dann auch dabei.
Oh.
Weil sie so gerührt war und weil es ja darum ging, deswegen auch mein Zitat, um dort vielleicht mal hinzukommen,
mhm.
You shouldn't have had to give up your voice to be heard. Das ist sie eben in einer anderen Lebensform, auf eine andere Art und Weise leben zu wollen, eben mit Beinen und nicht mit Flosse und überhalb der Wasseroberfläche und nicht unterhalb. Und dass sie akzeptiert wird als wer sie wirklich ist und wer sie wirklich sein möchte und welches Leben sie führen möchte. Und da musste ich dann auch weinen. Das war zu schön.
Mhm.
Da war ich dann dabei.
Das spricht aber sehr für den Film, wenn er dich zu Tränen rührt. Und zwar zu schönen Tränen und nicht zu Wuttränen.
Genau, nicht zu Wuttränen. Nee, das also so schlimm war es jetzt auch nicht.
Ja, dann ziehe ich doch mal mit meinem Zitat nach. Und das ist ein Zitat, was so in dem Film quasi gar nicht vorkommt. Also es kommt schon vor, aber es wird nicht ausgesprochen. Es ist kein Dialog in dem Film, sondern es ist dem Film vorangestellt. Also quasi eine Schrifttafel. Und das Zitat, ich zitiere es nochmal kurz. But a mermaid has no tears and therefore she suffers so much more. Dieses Zitat ist von Hans Christian Andersen. Ich nehme an, im Original wird es wohl dänisch gewesen sein.
Vermutlich.
Kann ich jetzt nicht verifizieren. Ich gehe davon aus, dass das eine gute englische Übersetzung ist. Das hoffe ich zumindest sehr. Und das hat mich, also im Grunde hätte es mich schon in Sekunde eins reißen können, weil, also das sind so Emotionen, die treffen mich sehr, die berühren mich, Und
ja.
Das ist, also im Grunde war alles bereitet, um mich persönlich schön in diesen Film einzuführen. Und ja, darum habe ich das ausgewählt.
Das verstehe ich. Ja, ich hatte es auch ausgewählt und wie immer muss ich ja zwei Zitate haben, weil ich ja nach dir spreche. Ich hatte es auch ausgewählt, weil es so schön ist. Und wie toll ist das, dass diese Worte immer noch so in uns klingen und sie sind geschrieben worden vor 186 Jahren.
Wow.
Ja, das war mir auch nicht klar, dass die kleine Meerjungfrau von 1837 ist.
Wow.
Ja.
Voll toll.
Richtig toll, ja. Und jetzt sehen wir sie in einer Live-Animation und Javier Bardem steht in einem Wassertank bis hier Wasser.
Bis zur Nase.
Bis zur Nase und Spitze, genau, ja. So, aber apropos Zitate. Ich habe noch auf meiner Kultenliste zwei, also unter Zitate, unter Lines, unter Dialog. Ich habe da ein bisschen Dialog noch drunter stehen, weil leider im großen Finale, im großen Kampf gegen die Antagonistin, gegen Ursula, sind so ein paar Dialogsätze, da habe ich mir gesagt, wer hat gedacht, dass das passend ist für diese Welt, in der wir jetzt sind. Und ich bin sehr gespannt, wie sie im Deutschen lauten, aber im Englischen sagt sie, wenn sie dann also mit dem, wenn sie dann den Eric davon schießt,
ja,
mit dem Dreizack und so weiter, sagt sie Sätze wie, so long, lover boy.
Oh. Oh, wow. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Deutschen heißt. Also ich könnte es übersetzen, aber ich weiß nicht, ob, wie, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ja, im Englischen klingt es schräg und dann wird es im Deutschen wahrscheinlich nicht viel besser klingen.
Ja, kann ich mir dann auch nicht vorstellen. Mein zweiter Dialogsatz wäre auch wieder von Ursula. Say goodbye to your human heartthrob. Und es ist alles so heartthrob, sorry, so glaube ich. Also, also sie war so eine super Antagonistin und dann gibt man ihr so Worte, die ja gar nicht passen irgendwie. Also sie hätte das, glaube ich, also heartthrob und Loverboy, vor allem Loverboy ist ja so Dirty Dancing. Loverboy, oh Loverboy, das kannst du nicht, das gibt's einfach beim Nicht gibt es gewisse Worte, die kannst du, oder Anreden, oder kleine Dialogsnippets, die kannst du nicht mehr benutzen, wenn du jetzt ein Drehbuch schreibst, weil die für immer verbunden sind mit einem Film oder einem Werk. Und Loverboy ist für mich schon sehr Dirty Dancing zum Beispiel.
Ach, das ist ja interessant. Hast du noch, jetzt ganz spontan, hast du noch ein Beispiel?
Oh Gott, jetzt habe ich das hier so groß angekündigt, ne? Jetzt muss ich liefern.
Ja, weil ich überlege auch mal parallel, was kann man denn nicht mehr benutzen, weil es schon ikonisch anderweitig verbraten wurde.
Schweinebacke.
Schweinebacke ist Yippie-Yay, Schweinebacke ist Die Hard.
Die Hard, ja.
Oh, sehr gut. Schweinebacke geht auch nicht mehr. Okay, was gibt's denn
zum
noch?
Zum Beispiel, Schweinebacke kannst du nicht mehr benutzen, ohne dass du sofort Yippie-Ki-Yay davor setzt. Oder Hasta la vista sagt keiner mehr kann keiner mehr zum
natürlich.
Abschluss irgendwo so lustig sagen, weil dann alle
natürlich du bist
Baby dahinter
so
packen.
Smart. I'll be back.
Oder be right back. Ja, I'll be back kann auch keiner mehr sagen, weil du dann sofort, du bist sofort rausgerissen, glaube ich wirklich. Also es gibt einfach gewisse Dinge, da musst du dir dann andere Worte für wählen, also auswählen dafür. Denk schon, dass das so
ein Synonym für Schweinebacke finden quasi.
Ja. Ja, wäre vielleicht eh auch in Ordnung, ein Synonym zu finden. Ja, aber die sehr zwei gut. Muss ich noch hervorheben, weil da war ich sehr so, oh no. Ansonsten so eine gute Antagonistin und dann reißt man ihr da mit diesen zwei Worten die Kraft wieder ein, die sie da entwickelt hat. Ja, ärgerlich.
Ich habe noch was.
Oh ja, bitte, bitte.
Ich hatte es am Anfang kurz angerissen und jetzt der Vollständigkeit halber würde ich da noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Für mich war das ehrlich gesagt ein neues Phänomen, was ich jetzt im Zuge der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge erst so richtig präsent geworden ist. Ich kannte noch nicht mal den Ausdruck Review-Bombing. Sagt dir das was?
Also, dass man so kollektiv einen Film vorher zerreißt, dass man wirklich Einfluss auf den Box-Office hat, also auf den...
Ja, richtig. Und dass es zum Teil wohl auch Bot-Accounts sind.
Ah, wow.
Also das sind
das
gar nicht nur richtige Menschen, sondern das...
Okay.
Genau, das sind Internet-Trolle, die irgendwelche Fake-Accounts, Bot-Accounts irgendwie programmieren und bei IMDb war das wohl ganz, ganz krass, dass dieser Film sehr überproportional viele Ein-Sterne-Bewertung bekommen hat. Ein Stern ist sehr schlecht, nur um das klarzustellen. Und dass IMDb sich genötigt sah, darauf hinzuweisen, also es gibt einen Warnhinweis bei IMDb zur Realverfilmung von Ariel, wo sie quasi darauf hinweisen, dass es, Zitat, eine ungewöhnliche Abstimmungsaktivität gäbe.
Wow.
Und dass IMDb sich quasi davon distanziert und sagt, wir sind uns gar nicht sicher, ob das eine reelle Bewertung ist oder ob Review-Bombing stattgefunden hat.
Mhm.
Und, das muss man dazu sagen, also sowas ist kein Einzelfall, das kommt häufiger vor und ganz häufig stecken rassistische Motive dahinter.
Mhm.
Dass man versucht, ein Werk schlecht zu machen durch schlechte Bewertungen aus rassistischen Motiven.
Das ist alles nur traurig und wütend machend.
Das stimmt. Das stimmt.
Nee, das hatte ich auch noch nicht gehört.
Nee, ich hatte es auch noch nicht gehört. Und mein Learning ist, klar, also wer kennt es nicht? Man sucht einen neuen Zahnarzt. Man guckt im Internet, was der für Bewertungen hat.
Ja.
Man sucht irgendwelche Produkte, Filme. Klar interessiert einen irgendwie, was es im Internet da für Bewertungen gibt.
Ja.
Aber man darf sich da offensichtlich nicht zu sehr von leiten lassen. Oder, und das ist ein altkluger Ratschlag an alle, man macht sich einfach selbst ein Bild. Das ist vielleicht immer noch die beste Lösung.
Das finde ich ein sehr gutes Schlusswort. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Macht euch selbst ein Bild. Falls ihr Ariel noch nicht gesehen hattet, schaut ihn jetzt, macht euch selbst ein Bild. Vielleicht stimmt ihr uns ja gar nicht zu in all unseren Punkten, die wir hatten.
Das kann sein. Und dann teilt uns das doch gerne mit. Wir sind ja total offen, auch für Kritik, Anregungen, Antithesen, Tretet mit uns in Kontakt. Wir haben Instagram-Accounts, wir haben eine E-Mail-Adresse. Schreibt uns, meldet euch.
Genau, wir sind über YouTube auch zu hören.
Richtig.
Und dort kann kommentiert werden, also tretet gerne mit uns in Kontakt.
Ja.
Auch zu unserer nächsten Folge. Und bei unserer nächsten Folge haben wir wieder einen Film, den wir schauen werden.
Mhm.
Und zwar sehen wir, Anne,
Like a Complete Unknown.
Wunderbar.
Und das ist, ich habe ihn noch nicht gesehen, du auch nicht,
glaube
ich, für uns beide.
Ja.
Neu. Und das ist, was ist es? Ein Biopic und es geht um?
Bob Dylan.
Spannend. Ich freue mich drauf.
Spannend. Gut, in dem Sinne sehen wir uns in 2 Wochen wieder mit oder zu Like a Complete Unknown. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Macht es gut.
Vielen Dank. Bleibt gesund. Bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.